muss dir leider einen Strafzettel aufstellen.
Ein Strafzettel?
Ja, ich bin städtischer Kontrolleur und dieses Rohr entspricht nicht den Vorschriften.
So, ich habe das immer schon gesagt. Irgendwann machen sie uns den Laden hier dicht, weil unser Rohr nicht den Vorschriften entspricht.
Was sollen wir denn hier bitte für ein Rohr im Büro haben?
Keine Ahnung, vielleicht unser Mikrofon?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Eintrag ins Logbuch. Unser Eröffnungsgag-Niveau hat heute am 20. Juni 2023 offiziell seinen Tiefpunkt erreicht.
Das nennt man reversible Fallhöhe, Frau Wollner.
Okay.
Ja, wir haben schließlich so unfassbar tolle Gäste heute. Da geht's von ganz tief nach ganz hoch. Schauspielerin Luise von Fink und Regisseur Stefan Lacant sind bei uns zur neuen deutschen Netflix-Original-Crime-Serie Schlafende Hunde. Startet Donnerstag im Stream.
Okay, und wir haben uns mit Janis Niewöhner und Emilia Schüle zum neuen Pixar-Animationsfilm Elemental getroffen. Der ist überraschenderweise auch ab Donnerstag im Kino.
Da gehen wir auch jetzt als erstes rein und reisen mit euch nach Element City, einer bunten Stadt, die mich sehr an Disneys Zoomania erinnert hat, nur jetzt in diesem Fall nicht bevölkert von Tieren, sondern von so Fantasiewesen, die eben wie die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft aussehen.
Ich habe den peinlicherweise bisher noch nicht sehen können.
Das kann passieren.
Musst du uns da so ein bisschen durchnavigieren. Wer bei Zoomania Hauptfigur ist, weiß ich, den habe ich neulich erst geguckt. Mhm. Wer sind hier die Hauptfiguren?
Also die eine ist Amber, das ist eine Einwanderertochter eines Feuerpaares, die später auch mal den Feuerladen ihrer Eltern in der Vorstadt übernehmen soll. Da kannst du alles kaufen von so lecker frisch gepressten glühenden Kohlesnacks, yummy, bis zu Wunderkerzen, Fackeln, jeder Art oder Öllampen. Die wird auf Deutsch synchronisiert von Emilia Schüle. Und die andere Hauptfigur ist Wade, ein junger Wassermann mitten aus der City, aus der Innenstadt, der eines Tages sehr ungeplant aus einem Wasserrohr in Embers Keller platzt, damit eine Riesensauerei verursacht und ein Familienfoto entdeckt.
Was für eine glückliche Familie! Bist das du mit deinem Papa? Ich liebe Papas. Und es ist dein Geburtstag!
Ach, wer bist du? Was machst du hier?
Keine Ahnung. Ich habe auf der anderen Flussseite ein Leck gesucht und wurde eingesaugt.
Los, mach einen Abfluss! Das Chaos muss weg sein, bevor es mein Pap sieht.
Junge Feuerfrau und junger Wassermann, wie genau muss ich mir das hier vorstellen?
Also da der Film ja Elemental heißt, wirklich so wie die Elemente, sowas finde ich, können die bei Pixar ja wirklich richtig gut. Also der Einfallsreichtum, wie man sowas dann in Figuren umsetzt, scheint grenzenlos zu sein. Also Amber musste dir wirklich so rot-orange flackernd vorstellen, also die Körperumrisse wirklich auch wie so kleine Flammen die ganze Zeit. Manchmal wird sie auch richtig lila, so im Kern, wenn sie mal wieder vor lauter Feuertemperament explodiert. Und Wade ist halt komplett aus Wasser, kann also auch seine Gestalt ständig verändern. Der kann also irgendwo durch ein Schlüsselloch fließen, wenn es mal sein muss zum Beispiel. Und er ist, wie gerade gehört, nicht nur komplett aus Wasser, sondern auch sehr nah am Wasser gebaut. Das heißt, sobald irgendwas mal rührend oder sonst wie emotional wird, dann strömen wirklich so Mafalda-artige Wasserfälle aus beiden Augen. Es ist sehr, sehr toll, sehr süß und auch sehr treffend von Janis Niewöhner synchronisiert.
Mir schwant allerdings so ein bisschen Disney-haftes, die Feuerfrau und der Wassermann, die werden sich doch nicht etwa...
Psst, Frau Wollner.
Sorry.
Ja gut, ist jetzt vielleicht auch nicht so schwer drauf zu kommen. Also Wade will Amber helfen, dass sie wegen des Wasserschadens im Keller den Laden ihrer Eltern nicht verliert. Und er nimmt sie also jetzt heimlich mit in die Innenstadt, ins Rathaus, damit sie da ihre bewegende Geschichte erzählt.
Erzähl ihm, was du mir erzählt hast mit deinem Vater und im Stich lassen.
Nein, das ist was Persönliches.
Es hat mich total berührt. Vielleicht geht's ihm ja auch so. Ihr Vater wird sehr...
Nein!
Sehr...
Nein!
Sehr enttäuscht. Von ihr sein.
Hör auf!
Er könnte sich sogar hören.
Hör mal!
Was machst du da?
Aber das Schlimmste ist, wenn sich ihr Vater nicht zur Ruhe setzen kann, ist Amber an allem.
Halt die Klappe!
Und zack, haben wir hier eine Mischung aus Romeo und Julia und West Side Story, denn es geht hier nicht nur um Unterschiede zwischen einzelnen Personen und wie wir sie überwinden, also Stichwort Vorurteile vielleicht, sondern es geht auch um das große Ganze, also um Integration, um Diversität und Inklusion. Die Erdwesen, die oft so Bäume auf dem Kopf oder so Pflanzen am Körper haben, die Luftwesen, die aussehen wie Wolken und die Wasserwesen, die drei leben halt zusammen in der City. Die Feuerleute, aber fast wie in so einem Ghetto vor der Stadt, vor denen haben nämlich alle irgendwie Angst und mit denen will man nichts zu tun haben, weil die, klar, die brennen halt, die sind gefährlich. Toll animiert, hatte ich bereits gesagt, vor allem natürlich die feurige, brennende und hin und wieder auch explodierende Amber und der wässrige, flüssig, geschmeidige, sentimentale Wade. Und auch wenn die Story dahinter aber jetzt nicht vollkommen neu ist, hat mir dieser neue Erzählansatz zumindest hier wirklich echt gut gefallen.
Genau, wie in diesem Fall zum Glück auch mal die deutschen Stimmen, Emilia als Amber und Janis als Wade. Und genau deshalb haben wir die beiden auch vor ein paar Tagen in einem Berliner Hotel sehr gerne zum Talk über den Film getroffen.
Und hier sind Emilia Schüle und Janis Niewöhner, zwei wie Feuer und Wasser.
Mhm. Hallo zusammen.
Hallo.
Emilia, wann hast du das letzte Mal so sehr für eine Rolle gebrannt?
Ja, also selten, aber ich müsste lügen, wenn ich nicht auch für Marie Antoinette ein bisschen gebrannt hätte.
Das sorry, ist okay.
Amber. Sorry, das ist okay. Disney.
Ja. Und wann, Janis, hat dich eine Filmpartnerin das letzte Mal so zum Kochen gebracht?
Das Ding war ja, dass wir tatsächlich nicht nebeneinander standen, als wir das gemacht haben. Aber alleine, wie immer, aber alleine die Stimme und Amber vor mir zu sehen auf dem Bildschirm hat mich zum Kochen gebracht.
Hm. Aber wer war dann von euch zuerst im Synchronstudio?
Ich.
Das heißt, du hast quasi die Carte Blanche gehabt?
Ganz ja. Genau.
Ich hatte wirklich großes Glück und großen Spaß, weil ich nach jeder Szene immer sagen konnte, können wir nochmal die Szene sehen? Und dann konnte ich die sofort mit Milas Stimme sehen. Hm. War, ja, ist auf jeden Fall die bessere Position.
Das ist, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das hat mich dann doch selber beeindruckt. Euer 8. gemeinsamer Film.
Kann sein, ja. Ich weiß nicht genau, aber.
Also ich hab's, weil ich krieg's auch nicht auswendig hin, aber ich habe gezählt, Gangs, Freche Mädchen 2, Besser als Nix, Smaragd Grün, Jugend ohne Gott, High Society, Nazis und Goldmund, Elemental.
Stimmt.
Genau, und dann hatten wir nochmal so einen Kurzfilm gemacht mit einem Kumpel von uns.
Ja. Ja. Jean-Emila. Ja. Ja. Ja, ja, krass. Ja, ich glaube, es gibt auch niemanden, mit dem ich so viel gedreht habe wie mit Mila.
War auch mal wieder Zeit.
Ja, voll. Ja. Der letzte war dann schon wieder 5, 6 Jahre her.
Ja.
Ja, also mir ist sonst tatsächlich auch niemand eingefallen bei uns, der so viele Filme miteinander gedreht hätte. Also nicht mal Christian Petzold und Nina Hoskomm. Filme, glaube ich. Oder die vielleicht.
Nee, da kam ja irgendwann Paula Bär dazwischen.
Ja, ja, das waren gerade selbst. Also selbst die haben, glaube ich, weniger Filme zusammen gemacht als ihr beide.
Wow.
Ja. Ihr guckt da ja mittlerweile jetzt auch schon auf so ein gemeinsames Jahrzehnt zurück.
Ja.
Und das ist auch ungefähr die Zeit, die wir uns kennen, ne? Also Rubinrot, beziehungsweise, ich glaube, bei uns war es Tod den Hippies. Oder so. Also eine ganze Zeit. Wie betrachtet ihr diese speziell, also ihr habt beide nicht erst vor 10 Jahren angefangen, es geht noch eine Ecke weiter zurück, aber so eure gemeinsamen Trends im Filmbusiness, seid jetzt 30 und 31?
Ja, es ist, ich meine, wunderschön, also sich immer wieder an neuen Orten mit neuen Rollen wiederzutreffen, das ist ja sowieso das Besondere an Film, habe ich jetzt auch nochmal beim Filmpreis gedacht, dass man so versammelt ist mit all diesen Leuten, die auch teilweise ganz anders sind als man selber, aber man dann doch diesen einen Berührungspunkt hat und bei uns gab es dann durch diese vielen Filme extrem viele Berührungspunkte und das darf auch jetzt in den 30ern und 40ern und so weitergehen. Ja.
Was macht das denn mit euch, wenn ihr mal durch Zufall in so einen alten Film stolpert, der vielleicht so 10, ich weiß nicht mehr, hast du das letzte Mal TKKG geguckt?
Ja, das letzte Mal, der Ralf, noch ein Freund von uns, sagte, er hat es das letzte Mal gesehen, aber ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe.
Aber was macht das mit euch, wenn ihr über so alte Filme von euch stolpert?
Also es ist sehr, sehr lustig. Wir hatten irgendwann mal den Moment, dass wir uns alte Videos angeguckt haben von der Pressearbeit für Freche Mädchen 2. Und wir haben uns nicht mehr eingekriegt, weil es ist, wir sind einfach komplett andere Menschen. Also wie wir reden und uns bewegen. Janis war überhaupt rhetorisch einfach noch.
Ganz verkippter 15-Jähriger. Ja. Ja. Ja, wir sind da so in so Jogginghosen und das war schon cool.
Ja, das ist so. Und ich rede ein bisschen. Hallo, also ich bin die Emilia Schüler und ich spiele die Mila in Freche Mädchen 2. Ja. So rede ich da bei der Pressearbeit. Das ist so witzig.
Also eigentlich ist es sehr schön, dass man bei mir jetzt nicht so sehr, dass man die Möglichkeit hat, nochmal so zurückzugucken.
Bei euch ist das halt ganz anders dokumentiert als jetzt bei uns. Also ihr könnt aufgrund eurer Arbeit so dezidiert zurückschauen. Mhm. Jetzt gut, die Stimmen und wie man sich vielleicht gibt, dass das mit 14, 15, 16 anders ist als mit Anfang 30, ist schon klar. Aber wie habt ihr, wenn ihr zurückschaut, überhaupt die Entwicklung bei uns in der deutschen Filmszene wahrgenommen in diesen ganzen Jahren?
Du meinst die Entwicklung der gesamten Filmbranche?
Ja, wir haben ja jetzt gerade Themen, die diskutiert werden, weil sie auch diskutiert werden müssen, die aber auch zu einer Zeit, als ihr angefangen habt, einfach noch kein öffentliches Thema waren, obwohl sie ja vielleicht auch schon ein internes Thema waren.
Ja. Ja, sicherlich.
Na? Ja, klar. Also ich meine, das merkt man oder das merken wir ja alle, nicht nur im Film, dass das irgendwie Gott sei Dank in den letzten Jahren immer mehr dazu kam, dass wichtige Themen zumindest mal angefangen haben, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es war damals noch anders. Und ich weiß, dass wenn ich so an die ersten Filmarbeiten denke, dass noch so ein bisschen was übrig war von diesen goldenen 90er Kinojahren, wo man so auf so eine verschwenderische Art und Weise Kino gemacht hat, was auch natürlich einen Charme hat und wo man auch manchmal denkt, boah, das muss toll gewesen sein. Und mittlerweile wird einfach so viel mehr produziert. Ich glaube, was auch ein Unterschied ist, dass ich den Eindruck habe, dass es früher viel schwieriger war, auch für einen Regisseur oder Produzenten oder Drehbuchautoren ein Buch und eine Idee an den Mann zu kriegen. Heute wird mittlerweile alles eigentlich erstmal gegreenlightet und dann wird das entwickelt und es wird so viel.
Aber nicht. Also gerade Kinofilme haben es ganz schwer jetzt. Serien,
genau. Ich rede von Serien, aber es gibt eigentlich habe ich manchmal den Eindruck, viel zu schnell die Möglichkeit, dass etwas entwickelt wird, was ja toll ist, aber dann wird es angefangen zu entwickeln und nach einem halben Jahr muss es eigentlich schon produziert werden. Also es gibt so viele Firmen, die also in der Bringschuld sind und so viel produzieren müssen und ein bisschen leidet vielleicht manchmal die Qualität darunter. Das ist, glaube ich, schon mein Eindruck und das hat sich schon verändert auch in den letzten Jahren, ist mein Gefühl.
Mhm. Emilia, du hast sofort ein Veto eingelegt.
Genau, also einfach nur zu diesem Thema, das ist etwas, vielleicht eine Beobachtung von mir, also auch wenn man jetzt auch sich anguckt, was für Janis, wo Janis und ich uns immer begegnet sind, das waren einfach früher immer Kinofilme eigentlich und dann kam einfach der große Umbruch, dann kamen die Serien und klar, das hat uns, das war eine Revolution und macht ja auch total viel Freude, also so Strukturen aufzubrechen und Figuren anders zu erzählen und zu erleben. Aber ich merke auch, also ich mache viel weniger Kinofilme und ich vermisse es auch ein bisschen. Und ich hatte jetzt auch neulich ein paar Treffen mit ProduzentInnen und die haben mir erzählt, dass du also in einer wahnsinnig schnell Serien gegreenlightet bekommst. Und bei Kinofilmen ist es total schwierig und es ist ein richtig, richtig langer Prozess. Und aber wiederum auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, jetzt auch ein gutes Kinojahr und einen guten Kinowinter. Es sind wieder viele Leute ins Kino gegangen und das gibt uns natürlich Hoffnung. Das wird natürlich dann auch wieder helfen, glaube ich, in der Finanzierung. Aber ich glaube, besonders junge FilmemacherInnen haben es ganz schwer, ihre Debüts gerade auf die Beine zu bestellen.
Aber merkt ihr das auch? Also ihr switcht ja zwischen Film und Serie, dass wenn alles serielle gegreenlightet wird, also wir hatten, glaube ich, auch gerade vor Corona oder dann auch mit Corona eher eigentlich Vollbeschäftigung in der Film- und Serienbranche, weil halt alle irgendwas gedreht haben. Mhm. Ich frage mich halt ganz oft, ich meine, wir müssen das beruflich machen, wer soll das alles gucken und konsumieren?
Ja, klar.
Also da ist auch irgendwie so eine Überforderung da.
Ja, klar. Also merkt man ja selber, kennt jeder von uns, dass die Geduld einfach auch nachlässt. Ne? Also dass man eigentlich einer Serie oftmals auch so die Chance gibt, ein, zwei Folgen zu sehen. Und wenn sie dann nicht besonders gut ist, macht man halt weiter. Ne? Und das ist schon
eine krasse Entwicklung. Also während man früher eben einfach sich auf Ich weiß auch, du hast früher immer am Set gesessen und Trailer geguckt. Das war ein Hobby von dir. Das hast du geliebt.
Ja,
immer auf Apple bist du gegangen und hast dir Trailer reingezogen. Und das ist ja jetzt auch, also gibt ja bis zum Get-No. Also das war einfach mehr Vorfreude und einfach mehr ein Happening noch, dass irgendein neuer Film mit dem oder der rauskam. Und jetzt ist so viel Überfluss da. Aber es ist halt die Welt, in der wir leben. Es ist halt Kapitalismus, ne?
Und das Schwierigste ist wahrscheinlich, dass es auch so normal wird, dass man Dinge pausiert. Also, dass man Filme pausiert und Netflix and chill und Dinge gleichzeitig macht. Und das ist krass. Also eigentlich sollte es ja anders sein. Hat man aber dann eben noch im Kino, ne?
Das ist ja, finde ich, eine super spannende Entwicklung. Noch vor einigen Jahren gab es, wenn du als Schauspielerin was auf dich gehalten hast, gab es nur Kino, so den Film. Die Serie war komplett verpönt. Dann kam dieser Netflix-Boom mit Prime, mit Disney Plus, alles, mit Apple TV, mit allem drumherum. Und plötzlich war es total en vogue, auch Serie zu machen. Heißt das jetzt, dadurch, dass es aber so irre viel Serienstoffe gibt, dass es wieder so eine leichte Tendenz zurück zum Kino gibt? Weil ich höre das ganz oft in letzter Zeit, dass so das große Alleinstellungsmerkmal vom Kino ist, du gehst, hast dieses gemeinsame Erlebnis in einem dunklen Raum, wo du nicht auf Pause drücken kannst und das eine ganz neue Wertigkeit zu kriegen scheint gerade.
Total, also ich glaube, dass schon auch die Wertschätzung dafür wieder steigt, das auf jeden Fall. Also ob dann genug Stoffe da sind, für die Leute noch ins Kino gehen, das wird sich zeigen. Aber klar, das ist genau das, worauf man hofft natürlich. Ja.
Also ich glaube eher, dass wir eine gewisse Publikum schafft, sagt man das so, gewisses Publikum für immer verloren haben. Also, weil die Leute so gemütlich geworden sind und einfach, also das sind dann so Ü-55-Jährige, mit denen man mal irgendwie ein Pläuschen hat, die so sagen, ja, da warte ich dann halt, bis das dann auf iTunes rauskommt und dann gucke ich das halt oder irgendwo auf Apple. Und das, ja, ich meine, der Deutsche ist ja vorher auch schon nur 1,5 Mal im Jahr ins Kino gegangen. Und ich glaube,
Zahl, oder?
Ja, also nicht wie die Franzosen.
Mhm. Aber ich habe trotzdem ganz oft das Gefühl, ich war jetzt ein paar Mal bei so Event-Screenings von, es waren dann natürlich irgendwie große Blockbuster, aber ich war überrascht, wie viele junge Leute da waren. Also wirklich so, ich stand da, hatte Pipi in den Augen, weil ich dachte, toll, dass wirklich auch wieder junge Leute kommen. Und ich merke das selber, dass wenn wir irgendwie Filme empfehlen und es ist nicht der Blockbuster, sondern es ist mal was Kleineres und wir dann E-Mails von HörerInnen kriegen und sagen, ey, danke, dass ihr gesagt habt, geht da mal bitte rein, weil ich wäre sonst vielleicht nicht reingegangen. Also dass schon da noch Lust und Neugier ist.
Ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, dass es so ist.
Nein, ich glaube das auf jeden Fall. Also, dass das auch vielleicht einfach eine Phase ist, aus der wir auch wieder rauskommen.
Ja, aber dann wiederum auch mit den Preisen. Das Kino ist einfach sehr teuer geworden. Es ist noch teurer geworden. Ich höre auch von anderen Freundinnen, die irgendwie studieren, die sagen, ey, die Tickets kosten jetzt einfach statt früher, selbst in Berlin irgendwie, da gibt es am Ostkreuz so ein kleines Kino, hat das Ticket früher vielleicht 4,50 gekostet. Das kostet jetzt 8,50. Und wenn es Überlänge hat, dann noch mehr. Hm. Und dann überlegen manche zweimal.
Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen über diese circa 10 Jahre geredet, die wir uns kennen. Vielleicht da nochmal so ein bisschen den Kreis zu schließen über das, worüber wir gerade geredet haben. Sind eure Wünsche, eure Hoffnungen andere heute als vor 10 Jahren noch?
Also was Film angeht und so, ne? Was oder also ja, ich würde beziehe es jetzt mal darauf und würde denken, dass die eigentlich sich nicht verändern. Also dass eigentlich die Lust ganz allgemein gesagt auf spannende Stoffe und neue Stoffe und Dinge, die man noch nicht kennt, die einen neu herausfordern, die gleiche bleibt. Und das verformt sich dann natürlich immer, je nachdem, was man jetzt auch dann wieder neu, also nach jedem Film gibt es wieder einen Wunsch in eine andere Richtung. Aber die Wünsche auf Neues bleiben bestehen so.
Ja, also ich würde auch sagen, die Begeisterung und die Liebe für Film ist nur größer geworden. Aber klar sind die Träume jetzt wahrscheinlich anders, aber eigentlich auch genau die gleichen, weil man will einfach weiter sich mit tollen Filmen und Rollen und Themen auseinandersetzen und ja, daran Freude haben.
Ich hätte eine letzte Frage. Wenn ihr ein Element wärt.
Ja.
Wie oft habt ihr diese Frage heute schon mal gestellt?
Welches und warum?
Du bist tatsächlich der Erste, der die Frage stellt. Nein. Ich wäre, glaube ich, tatsächlich Wasser, weil ich mich jetzt wahrscheinlich auch viel mit Weight beschäftigt habe, aber auch Weil irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich mich dem, alles, was mir dazu einfällt, einfach sich treiben zu lassen, stürmische Zeiten, dann aber auch mal ruhig und ich mag Wasser, ich bin Wasser.
Ich glaube, ich bin Feuer. Also das ist so ein krasser Typecast. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe mich vorher auch gar nicht damit befasst, was wohl mein Element sein könnte, aber wir haben schon viel gemeinsam, bis auf die Wutausbrüche. Ja, die habe ich nicht.
Das stimmt nicht.
Was daran stimmt oder vielleicht auch nicht, könnt ihr euch angucken. Ab Donnerstag im Kino in Elemental, reist nach Element City mit Janis Niewöhner und Emilia Schüle. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Danke. Vielen Dank euch.
Danke. Schön, dass ihr da wart.
Jo, bis dann.
Tschüss. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Was haben Homeland, Your Honor und die neue Netflix-Serie Schlafende Hunde gemeinsam?
Zum Glück keine schlechten Wortspiele, von dem du ja König bist.
Bitte was?
Weiter im Text.
Eine infame Behauptung.
Ich könnte jetzt natürlich so tun, als ob und rumeiern oder aber direkt sagen, was, sie basieren alle auf erfolgreichen israelischen Serien.
So, volle Punktzahl an dieser Stelle für Frau Wollner. Schlafende Hunde, ab Donnerstag auf Netflix, hatten wir gesagt, steht nämlich auch ein bisschen in der guten alten deutschen Tradition von Krimi. Ist nämlich eine sechsteilige Miniserie, in der Max Riemelt einen etwas derangierten Ex-Kommissar mit Gedächtnislücken spielt, der auf der Straße lebt und in eine ziemlich irre und wirre Verschwörung hineingezogen wird.
Atlas. Ex-49er, guter, gerader Kerl, aber psychisch instabil.
49er, wart ihr nicht die großen Spurenfinder damals, Mordfall Herres?
Vielleicht ist damals irgendwas schiefgelaufen. Die Spuren, die ich gefunden habe. Ich kann mich nicht daran erinnern.
Irgendwas ist in seiner Vergangenheit passiert, in der Gegenwart. Da wird ein junger Mann tot im Gefängnis aufgefunden, in seiner Gefängniszelle. Der ist da unter mysteriösen Umständen gestorben. Und er, also nicht der tote Mann, sondern Mike, also die von Max Riemelt gespielte Figur, und eine junge Staatsanwältin, Jule Andergast, gespielt von Luise von Fink, die ermitteln in diesem Fall so ein bisschen nebeneinander her, aber doch zusammen und stechen erstmal ihr Ahntes in ein Wespennest.
Musa Bashar hat sich umgebracht.
Vielleicht hängt es ja zusammen.
Was wollen Sie denn von mir?
Ich will wissen, was damals passiert ist.
Du hast so viel kaputt gemacht. Und weißt du eigentlich, wie weh du uns tust?
Nichts auf dem Tisch, Atlas. Haben Sie eine Idee, was das hier für ein Logo ist?
Die legen jeden um, der an den Fall Harris rührt.
Wer sind die?
Das Ganze ist wirklich so ein klassischer Verschwörungsthriller in den Straßen Berlins mit persönlichen Verwicklungen und persönlichen Ebenen.
Ich weiß, dass die MacherInnen von Inhalten, egal ob es jetzt Film oder Serie ist, dann nicht besonders doll drauf stehen, wenn man das tut. Aber letzten Endes zieht man ja doch dann Vergleiche, wenn man Dinge sieht. Mein erster Impuls war so ein bisschen der Pass, was so die Grundstimmung der Serie angeht, selbst auch die Farbgebung, es ist alles in so einem dominierenden Grau gehalten eigentlich.
Das ist halt Berlin, wa?
Ja, wahrscheinlich. Wobei, gedreht auf der Sonnenallee, da hätte man vielleicht schon noch ein bisschen mehr Farbe, aber gut, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen an dieser Stelle. Es ist schon eine düstere Geschichte. Ganz spannend fand ich in den ersten drei Folgen, die ich vorab gesehen habe, wie diese beiden Hauptfiguren, also die junge angehende Staatsanwältin Luise von Fink und dieser Ex-Cop mit Gedächtnislücken, mit Teilamnesie, könnte man sagen, von Max Riemelt, wie die so sich zwar begegnen, aber doch eher so aneinander vorbei arbeiten und man eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, wann kommt der Link, wann kommt die Verbindung zwischen den beiden?
Ich habe es auch noch nicht gesehen, weil ich habe auch erst zwei Folgen gesehen, aus Zeitgründen. Wir haben aber trotzdem mit den MacherInnen gesprochen, beziehungsweise mit dem Regisseur Stefan Lakant und mit Luise von Fink. Die waren nämlich heute Morgen bei uns im Büro.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. In echt.
In echt, in unserem kleinen Kreuzberger Büro, um über schlafende Hunde zu reden. Wie war's?
Also erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. wie war's? Es war ein Ritt. Letzten Sommer bei 30 Grad, weiß ich noch, wie wir in der Sonnenallee probiert haben zu drehen und wir von allen Leuten ständig gestört wurden beim Drehen. Ja, aber es war schön.
Ja, absolut. Das war eine tolle Erfahrung, irgendwie auch für Netflix zu arbeiten, fand ich, weil das tolle kreative Partner waren. Und genau, wir haben in Berlin gedreht, viel in Neukölln, Kreuzberg, also im realen Verkehr, was Luise gerade meinte, das war schon irgendwie auf jeden Fall aufregend.
Ein Ritt.
Ein Ritt, genau.
Ich habe tatsächlich bei der Sonderlee, immer wenn ich die Sonderlee sehe, sie ist ja mittlerweile sehr oft in Serien und auch Filmen vertreten, denke ich mir mal, da zu drehen muss ja wirklich die Hölle sein, weil denen ist das ja scheißegal, dass da gedreht wird und wahrscheinlich ist die ganze Zeit ein Hubkonzert an euch vorbeigefahren, oder? Kann man die Sonderlee noch sperren für Dreharbeiten?
Nee, richtig sperren kannst du das nicht. Du musst dann quasi in alle Geschäfte rein, musst den Leuten teilweise Geld geben und so weiter. Also da wird so viel, damit man überhaupt irgendwie so 20 Meter Straße irgendwie benutzen kann zum Drehen.
Wir hatten auch extrem viele Kinder, die unbedingt mitspielen wollten dann, ne? Die dann immer so kamen und dann so, können sie auch, bitte. aber es war, ich fand es total schön, ich wohne da um die Ecke und fand es irgendwie eine tolle Erfahrung, da mal zu arbeiten und freue mich jetzt auch, meine Hood bei Netflix zu sehen.
Wollte ich gerade sagen, ist das noch mehr Drehen zu Hause als nur als Berlinerin in Berlin, weil das kommt relativ häufig vor, denke ich, ne?
Na, ich finde, es ist schon so ein besonderer Teil von Berlin, worüber ich mich jetzt freue, dass der so weltweit gesehen wird, ne? Also, und dass ich auch noch ein Teil davon bin, finde ich irgendwie besonders super.
Wie oft ist es dir passiert, dass du morgens im Schlafanzug und mit Hausschuhen zum Set gelaufen bist?
Sehr oft.
Stefan, du hast gesagt, du so erzählst es nicht. Okay. Nee, aber ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad manchmal zur Arbeit gefahren. Das ist auch herrlich, wenn du dann so mit dem Fahrrad dahin dudelst, wie alle anderen normalen Menschen. Das ist cool.
Aber um mal ganz vorne anzufangen. Die Serie basiert auf einer israelischen Serie und da gibt es ja tatsächlich seit mehreren Jahren schon den Trend. Homeland war eigentlich auch ursprünglich eine israelische Serie. Your Honor, was bei uns dann deutsch-österreichisches Remake mit Euer Ehren gab. Wie kamt ihr, also Stefan, wie kamst du zur Serie und wie sehr habt ihr euch das israelische Original zu Herzen genommen, um es für Deutschland zu adaptieren?
Der Christoph Darnstedt hat ja die Bücher geschrieben. Der hat sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt. Und es ist natürlich auch, du musst natürlich viele Sachen adaptieren, weil es geht ja um Palästina-Israel-Konflikt. Das ist eine ganz andere Konstellation. Und aber ich finde, er hat es toll adaptiert. Und ich kam dann irgendwann drauf, natürlich, als die Bücher fertig waren. Und ja, im Prinzip ist es, wir haben uns natürlich die Serie angeschaut, wollten natürlich was Eigenes machen. Das heißt, wir haben auch einen ziemlich anderen Stil so gewählt. Und das ist ja immer so eine Adaption, wie nah bleibst du dran, wie sehr versuchst du was Eigenes draus zu machen.
Wir kennen das von einigen Serien schon, dass die Besetzung hinter der Kamera quasi getauscht wird. Also manchmal sind es dann so zwei Folgen. Jetzt war es bei euch hier ziemlich in der Mitte geteilt.
Genau.
Ihr habt 6 Folgen, du hast die ersten 3 gemacht. Mhm. Danach haben Regie und ich glaube auch DOP gewechselt.
Genau.
Wie ist das, wenn du nach der Hälfte dann aus so einem Projekt raus musst und das Baby aus der Hand geben musst, jemandem anderen überlassen musst?
Also in dem Fall hat das toll funktioniert, weil wir natürlich viel gesprochen haben im Vorfeld und uns ausgetauscht haben. Und natürlich ist es erstmal, ne, denkst du so, okay, also genau das, was du meinst, ne? Das ist ein bisschen strange, das abzugeben, aber ich finde irgendwie, das hat dann wunderbar funktioniert. Die Produzenten haben uns auch so Showrunner-mäßig quasi so zusammengebracht, dass wir irgendwie so einen gemeinsamen Stil zusammenfinden.
Wie war das für dich, nach der Hälfte den Regisseur zu wechseln?
Das Schöne daran ist, dass du selber als Schauspieler weißt, du hast dann die ganz alleinige Verantwortung, weil du kannst so sagen, nee, aber so haben wir das schon eingeführt.
Ich wollte gerade sagen, so früher, weißt du, wenn du so einen Vertretungslehrer hattest und dann immer, bei Frau Schuster haben wir das aber ganz anders gelernt.
Genau, nee, aber so ist meine Figur nicht, das muss so sein. Also das ist so das Schöne daran und manchmal ist das auch interessant, so nochmal so einen anderen Wind für die Figur auch zu finden. Also wir hatten danach dann ein Frauenteam, Bella Halben und Frances Milecki. Ich merke schon, dass es auch nochmal was anderes dann ist. Die haben irgendwie nochmal eine andere Sicht auf eine Frauenfigur und sind so, hä, nee, guck mal, lass die mal nicht so naiv jetzt machen und so. Und dann dachte ich so, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen und so. Also das ist schon auch eine schöne Erfahrung, eigentlich mit 2 Menschen an einer Figur arbeiten zu können.
Heißt das in dem Fall dann auch, dass ihr entgegen dem, was man sonst eigentlich macht, auch chronologisch gedreht habt? Also erst die Folgen 1-3, dann die Folgen 4-6?
Mhm. Okay. Das haben wir so gemacht, ja.
Da muss ich tatsächlich mal nachfragen, weil ich weiß, bei Babylon Berlin zum Beispiel haben die es ja anders gemacht. Das waren ja auch 3 Regisseure, die haben sich aber vor allem nach Locations, glaube ich, aufgeteilt. Und ist das eine logistische Entscheidung? Weil es ist ja dann, klar, bei einem Film dreht man, also man dreht ja nie chronologisch, aber es wäre ja irgendwie praktisch, alles auf der Sonderallee zu drehen, alles an einem Motiv zu drehen, anstatt ständig wiederkommen zu müssen, oder?
Ja, das stimmt. Also wir haben ein paar Motive natürlich irgendwie, hat dann Frances abgedreht und ich sozusagen. Staatsanwaltschaft hat zum Beispiel ich gemacht, dann hat Frances die Sachen am Spreeufer gemacht. Also da gab es schon irgendwie so ein paar Sachen, die, die dann so gemixt waren. Aber generell fanden wir das irgendwie interessanter sozusagen, dass man so den Block vor Augen hat, bis wo man dreht und dann irgendwie das nicht alles quasi so durcheinander gedreht wird und man dann gar nicht so genau weiß, was hat ein anderer eigentlich jetzt parallel gedreht und so weiter.
Crime-Thriller ist ja was, was gerade im Seriengenre sehr verbreitet ist, mal abgesehen von den ganzen Filmen, die es parallel auch noch gibt. Wie seid ihr da dran gegangen, jetzt in dieser Zeit was zu erzählen, was nicht schon tausendmal vorher erzählt worden ist, gar nicht mal so sehr das Was, also die Story, sondern das Wie man es erzählt. Was für Stellschrauben gibt's da heute noch?
Also im Prinzip hast du recht, es wurde natürlich alles schon mal irgendwie erzählt und auch einfach wahnsinnig gut sozusagen. Und im Prinzip musst du dich einfach davon lösen und gucken, dass du irgendwie, nur wie du es dann selber persönlich angehst, dann dein eigenes Ding so reinbringst. Also wir haben viel an den Figuren gearbeitet, was uns wichtig war, dass der Crime-Plot einen zwar durchzieht, aber das auch über die Figuren quasi erzählt wird. Wir haben dann sehr lange auch an der Besetzung gearbeitet, mit Produktion, mit Netflix zusammen, um den Cast sozusagen aufzustellen, dass wir halt so sehr originäre Charaktere.
Stefan ist auch jemand, der sehr in die Tiefe geht mit Figuren und einen immer wieder so da reinbohrt, zu fragen, okay, aber warum ist die denn jetzt so und so. Also das, ich glaube, so Crime kann vor allen Dingen spannend werden über die Figuren, die du erzählst. Und wenn du die Figuren da ehrlich mit denen bist, ne, so bei True Detective oder so, da macht vor allen Dingen Matthew McConaughey macht die Serie, dann funktioniert das. Und so arbeitet Stefan auch.
Aber wie arbeitest du denn? Also wie bist du an deine Figur rangegangen?
Also ich habe, die Jule, die hat extrem viele Schicksalsschläge bezüglich ihrer Mutter und ihres Vaters. Und ich habe, ich arbeite mit Tim Garde zusammen, einem Schauspielcoach, der so diese Chabak-Technik viel mit der arbeitet und habe mich viel probiert, irgendwie da ein Ungleichgewicht zu finden für diese Person, die weder einen Bezug zu ihrem Vater hat, noch ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und eigentlich immer noch nicht sich selbst gefunden hat und darüber ihre Geschichte zu erzählen. Also nicht nur mich daran aufzuhängen, dass da jemand ist, der den Fall lösen will, sondern eigentlich jemand, der zu sich selbst finden will. So.
Ich finde das ganz spannend, weil, Anna, wir haben dann neulich noch drüber geredet im Zusammenhang mit Transformers. Eine junge Frau, die quasi will, engagiert ist, aber ausgebremst wird, nicht von, also ausgebremst jetzt in deinem Fall ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Und das nicht von einem männlichen Vorgesetzten, sondern von einer Chefin. Also was wir in letzter Zeit häufiger mal sehen. Ist das so Sign of the Times? Also ich behaupte einfach mal, vor 10 Jahren oder so, wenn das gedreht worden wäre, dann wäre es vermutlich ein Staatsanwalt, ein älterer Oberstaatsanwalt gewesen und keine Oberstaatsanwältin.
Also Melika Furutan, ganz tolle Kollegin. Wir haben uns darüber auch viel ausgetauscht und waren so, okay, wäre das so ein Konflikt, den wir hätten oder hatten wir so einmal zu einer älteren Frau und haben uns da auch viel dran aufgehangen, muss man sagen. Ne? Und dann sind wir aber darauf gekommen, dass das eine ein Modell sein muss, also Melikas Rolle, ich möchte jetzt nicht für sie sprechen, aber jemand, der einfach immer gemacht hat, was ihr gesagt wurde und extra hart zu sich war und das jetzt zurückgibt und nach unten tritt. Und dann eine Person, die sich selbst vielleicht noch nicht so viel zutraut oder noch nicht sich selbst so gewiss ist. Also dass darüber, weil wir waren teilweise schon so, ey, Frauen sind manchmal schon auch liebevoller dann doch miteinander oder nochmal anders, haben nochmal einen anderen Bezug, aber haben uns dann viel darüber erklärt.
Es gibt ja auch noch quasi die verstorbene Mutter, die auch noch eine Figur ist, die offensichtlich auf Jule ziemlich Druck ausübt.
Ja, ich glaube, es war vor allen Dingen, also ich habe da voll den Konflikt rausgebaut, dass da eine Mutter war, die extrem streng war, extrem leistungsorientiert. Ne? Also ich glaube gerade, dass Frauen, die jetzt in Führungspositionen sind, extrem hart zu sich waren und das Patriarchat auch manchmal wie so verinnerlicht haben und auch verteidigen. Also meine Mutter sagt auch ganz gerne Sachen, die ich als extrem problematisch empfinde. Warum Frauen denn nicht mehr weiblich sind heutzutage und so, ne? Also genau, und ich glaube, das gibt es schon.
Ich finde es total spannend, weil ich kenne es so ein bisschen von mir und den Diskussionen, die ich mit meinen Eltern habe, verschiedene Themen, ob das jetzt politische Themen sind oder Kindeserziehungsthemen. Gehst du dann da in die Konfrontation oder in die Diskussion oder denkst du so, einfach andere Generationen und Hütchen aufsetzen, weitermachen?
Kommt drauf an, was mir wichtiger ist, Familienfrieden oder, oder meine Meinung durchzusetzen. Aber ich habe diese Diskussion viel auch zu Hause. Ich habe auch schon reflektiert bekommen, dass das nervt. Oder dass ich keine Serie gucken kann, ohne nicht nach 5 Minuten zu sagen, warum gibt es jetzt eigentlich noch keine Frau in der Serie? Ja, ich glaube, man muss selber immer entscheiden, wie viel Lust man hat auf den Konflikt. Mal ganz kurz Fun Fact, meine Mutter ist tatsächlich die Frau, die da auf dem Schreibtisch steht. Und sie ist auch Juristin. Da war viel auch echt dran.
Hat sie dir dann auch in der Vorbereitung mit juristischen Fragen weiterhelfen können?
Hat sie, aber tatsächlich habe ich auch noch mehr mit einer Freundin von mir gesprochen, die gerade ihr Studium hinter sich gebracht hat. Okay.
Wenn wir mal ein paar Jahre zurückschauen bis vor die Pandemie, so 2018, 2019 und die Jahre davor quasi so bis dahin, habe ich das Gefühl, dass es ein ganz neues Aushängeschild geworden ist, wenn du sagst, wir machen jetzt eine Netflix-Serie. Jetzt in letzter Zeit ist so ein bisschen das Gefühl da, auch so nach der Pandemie, dass so wahnsinnig viel Streaming-Dienstmaterial produziert worden ist, dass zwar nicht das Ansehen kippt, aber es mittlerweile schon fast wieder schwer geworden ist, sich in diesem ganzen Markt überhaupt zu positionieren. Mhm. Wie geht ihr mit dem Thema um? Damit, dass ich auch von, oder wir beide von ganz vielen Leuten, auch HörerInnen gesagt kriegen, ey, kein Plan, was man noch gucken soll. Es ist so viel in diesem Wust, der da auf dem Markt stattfindet. Wie findet man sich denn da noch zurecht eigentlich als MacherInnen heute?
Also ich finde, das Schöne daran ist, dass es einem eine extreme Freiheit gibt als Macherin. Also wir haben darüber viel, wir haben denselben Agenten, Jochen Döll, sprechen viel mit ihm auch darüber, dass es eigentlich nur noch darum geht, Sachen zu machen, für die man selber brennt inhaltlich. Weil alle anderen Maßstäbe irgendwie nicht mehr gelten. Du weißt weder, ob eine Paramount-Serie durch die Decke gehen wird und die ganze Welt erreichen wird, noch ob es eine Netflix-Serie ist oder doch eine ZDF-Serie. Und das gibt einem dann doch irgendwie die Freiheit zu sagen, okay, was will ich eigentlich machen oder was will ich erzählen? Mhm. Oder?
Absolut. Also es ist jetzt selber, beim Gucken ist es ja auch so, also man kommt gar nicht mehr hinterher und es gibt nicht mehr die eine Serie, über die alle reden, ne? So True Detective oder Breaking Bad oder...
Ja, wann genau. Gab es das letzte Game of Thrones? Ne?
Genau.
Sowas, was irgendwie echt Talk of the Town war, wo jeder gesagt hat, boah, das muss ich gucken.
Immer so Leuchtturmserien. Gerade ist es irgendwie Ted Lasso, was wir jetzt gemerkt haben, dass es sich doch lohnt, alle zu gucken. Die sind jetzt aber mit 3 Staffeln auch vorbei. Serien, die dann platziert werden von den Streaming-Diensten, wie zum Beispiel The Idol, von den Euphoria-Machern, um irgendwie und dann guckt man sich diese ersten Folgen an und denkt, was ist denn das für ein Scheiß? Und hoffentlich wird es nicht das neue.
Ich boykottiere das.
Ich habe die erste Folge gesehen. Ich
boykottiere diese Nepo-Babys.
Und fand's grenzwertig. Aber ist ja trotzdem auch irgendwie so aus Konsumentensicht, also wir sitzen hier auch jede Woche und überlegen, okay, über welche 5 Serien sollen wir diese Woche sprechen? Und dann diese Frage, wann gucken wir das überhaupt alles? Und wir machen das auch noch beruflich. Aber wie geht's Leuten, die halt wirklich irgendwie abends 2 Stunden Serie gucken wollen oder tagsüber, weil einfach so dieses Überangebot da ist.
Ja, ja, absolut. Und man ist, glaube ich, auch viel eher gewillt, irgendwie abzuschalten. Man guckt sich eine Folge an. Also früher, als es noch nicht das Überangebot geht, dann hat man den Serien auch mehr Zeit gelassen. Jetzt ist es so, es ist sehr schnelllebig geworden. Und da rauszustechen ist natürlich wahnsinnig schwer, weil auch es gibt viele so durchschnittliche Sachen, es gibt dann aber sehr viel gute Sachen und die werden halt, du siehst alles aus der ganzen Welt halt. Ne? Das ist natürlich auch ein Unterschied. Du siehst auch Sachen aus Indien, aus Spanien. Und da irgendwie so seinen Platz zu finden, ist natürlich schwierig oder ist hart geworden.
Aber wie geht ihr dann damit um? Also nicht nur mit dem Druck, sondern auch so mit diesem Wissen. Klar, es ist jetzt irgendwie in weiß ich nicht wie vielen Ländern verfügbar, was das auch für dich als Schauspielerin bedeuten kann. Das wissen wir irgendwie, die Leute von How to Sell Drugs Online, die können nicht mehr durch Argentinien laufen, ohne auf der Straße von Autogrammjägern umzingelt zu werden, weil die Serien einfach in diesen Ländern totale Hits geworden sind. Macht das irgendwie, merkst du das an deinem Instagram-Feed, dass du auf einmal dann Follower aus anderen Ländern hast, weil da vielleicht gerade ein Film oder eine Serie von dir released wird?
Also ich habe neulich eine E-Mail bekommen aus dem Krankenhaus in Amerika, das fand ich total rührend, von jemandem, der gesagt hat, der Vienna Blatt guckt und der das ganz toll findet. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Oder ich war gerade reisen in Japan und dann hieß es, dass unsere Serie bald rauskommt. Und dann habe ich in der Bar mit so Japanern geredet und dann meinte ich, darf ich mal auf euer Netflix gucken? Und dann war da so unsere Serie mit japanischen Untertiteln. Das ist ein schönes Gefühl, aber ich glaube, man weiß es vorher ja auch nicht. Ne? Also es sind die Zeiten eben einfach so ein bisschen vorbei, wo ein Ding so durch die Decke geht und sonst muss man halt gucken, dass man Spaß an seiner Arbeit findet.
Mhm. Ja. Ich fand den Punkt ganz interessant, Luise, den du gerade gesagt hast, nämlich, dass es einem auch eine neue Art von Freiheit geben kann, sich auf das zu konzentrieren, worauf man selber Bock hat, also was einen halt anspricht und nach dem Gefühl zu gehen. Mhm. Aber merkt ihr andererseits auch beide dann als MacherInnen, dass für euch, von euch heute eine andere Form von Marketingbeteiligung erwartet wird? Also was das Featuren eigener Produkte in Anführungszeichen auf Social Media und so weiter angeht, weil es ist ja nun mal trotzdem so, dass dieser Markt relativ hart umkämpft ist. Und wir zumindest immer wieder das Gefühl haben, du hast es gerade gesagt, Anna, mit den Euphoria-Machern, dass natürlich auch versucht wird, Erfolg irgendwie zu lancieren. Ist das so, also gibt es da diese Erwartungshaltung, dass ihr da mittlerweile auch heute mithelfen müsst?
Also bei mir weniger. Ich glaube, das geht hauptsächlich dann auch über die Schauspieler halt, ne? Und da ist es ja schon so, oder?
Ja, schon, aber ich empfinde es nicht als extremen Druck von den Produktionen. Ich habe eher das Gefühl, dass es schon für uns Künstler extrem wichtig ist, Marketing zu betreiben. Also, dass es wichtig ist, dass du Content lieferst, auch nochmal eigen auf deinem Kanal und so. Ich habe auch das Gefühl, dass die Serien, die in Deutschland, das wäre jetzt auch eine Frage zurück an euch, am besten funktionieren, sind die Discounter oder Jerks, irgendwas, was einfach und kostengünstig produziert wird, wo schneller Content da ist, wo die Leute irgendwie immer weiter gefüttert werden. Das sind so Sachen, die laufen. Mhm. Also ich habe eher das Gefühl, was man machen muss, ist, dass das, um eine große Masse zu erreichen, ist viel Content, viel leicht konsumierbarer Content, damit die Leute dich nicht vergessen.
Ja.
Aber das ist, finde ich, eigentlich auch ein bisschen schade, weil du bist ja in erster Linie Schauspielerin und willst gar nicht Influencerin sein. Also es gibt ja auch KollegInnen, die ganz bewusst auf Social Media verzichten, weil sie einfach keinen Bock darauf haben, irgendwie nach dem Drehtag noch Content zu generieren.
Ja, und weil wir auch Rollen spielen und nicht uns selbst spielen wollen im Internet, ne? Also das ist ja die andere Sache.
Ja. Ja, ich glaube, weil du es gerade angesprochen hast, bei die Discounter oder bei Jerks, ich glaube, da hast du einfach diesen Impro-Aspekt. Siehe das Begräbnis zum Beispiel, da war es ja bei euch auch so, eine Produktion von Glasfirma, von der Florida damals, ne? Ich glaube, der Erfolg, nur um das kurz zu beantworten, der liegt, glaube ich, darin, dass du beim Zuschauen das Gefühl bekommst, das könnte ich sein, da könnte ich dabei sein. Das hat so diese YouTube-Ansprache, diese Instagram-Ansprache. Und ich glaube, das ist so dieses, oder zumindest der manchmal dann ja auch erfolgreiche Versuch, einem avisierten Publikum auf Augenhöhe zu begegnen und dieses Gefühl zu vermitteln, schnapp dir dein Handy, schnapp dir deine Kumpels und dreh sowas selber, glaube ich. Jetzt ist es eine erste Staffel, Schlafende Hunde. Ist es überhaupt ratsam in der Zeit heute über eine Anschlussstaffel nachzudenken? Wir haben das gerade neulich mit Baran Booda und Jantje Friese gehabt, die eine herausragende Staffel 1899 gedreht haben, nach Dark, die bei den ZuschauerInnen angekommen ist, die bei KritikerInnen angekommen ist. Und dann hieß es nach einer Staffel, diese Geschichte werdet ihr nicht weitererzählen, zumindest nicht bei uns. Ist da überhaupt noch, also gibt es überhaupt noch eine Art von Spekulation über eine erste Staffel hinaus mit etwas weiterzumachen mit einer Serie?
Ich glaube, die gibt es schon, also wenn es im Konzept halt so angelegt ist. Ne? Bei uns ist ja eigentlich eine abgeschlossene Geschichte. Da müsste man jetzt komplett neue Figuren rausziehen und also ich weiß gar nicht, wie das funktionieren würde.
Doch, ich habe mit dem Christoph Darnstedt schon drüber gesprochen.
Okay, gut.
Also ohne zu spoilern.
Hier sind die Verträge.
Jule wird als nächstes bei der Polizei aufräumen und die Rassismusproblematik zu ihrem Hauptthema machen.
Okay. So, ja, einfach gleich zwei Zimmer weiter bei Jochen. Nochmal kurz anklopfen. Der leitet alles in die Wege.
Ich habe tatsächlich, aber es kann auch sein, dass ich überinterpretiere.
Ja.
Ich musste sehr lachen, weil ich bin mit Max groß geworden als Zuschauerin. Mhm. Max riemelt vor einem Wohnmobil sitzend und ein Hund läuft auf ihn zu. Mhm. War das Absicht?
Das war geplant, ja.
Aber war das in Bezug auf seinen Karrierestart oder? Weil er ist ja groß geworden mit dieser ZDF-Serie, der er als Pflegekind in einem Wohnwagen groß, ich habe vergessen, wie die Serie heißt, es war so eine ZDF-Weihnachtsserie.
Okay.
Wann war das denn? Anfang, Mitte der 90er muss das gewesen sein. Aber es war wahrscheinlich unintendiert von euch und
nur
ich habe den Bezug gesehen.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Eine Frage, die du wahrscheinlich ständig gestellt bekommst und nicht mehr hören kannst, wann kommt endlich Freier Fall 2?
Oh ja.
Das frage ich ihn auch immer.
Na, das waren ja jetzt lange Wege. Wir haben dann irgendwann eine Crowdfunding-Kampagne gehabt, haben dann ein neues Buch geschrieben. Das lag auch bei Streamern, die waren irgendwie interessiert, aber da war jetzt gerade der Serienhype kam dann raus. Es war so 15 oder so war das, glaube ich. Und jetzt haben wir endlich ein Serienkonzept dazu geschrieben. Und das geht jetzt gerade raus und jetzt, genau, sind wir gerade mit Partnern im Gespräch. Eine sechsteilige Dramaserie mit den gleichen Hauptdarstellern 10 Jahre später und genau.
Aber es ist nicht vom Tisch.
Es ist nicht vom Tisch, nee.
Auch mal irgendwie.
Ja, ja, absolut. Aber es war ein langer Weg auch.
Okay.
Weil ich habe dann viel gedreht, der Carsten hat gedreht. Und dann hatten wir einfach auch keine Zeit zu entwickeln. Und dann haben wir 2 tolle Romanautoren mit reingeholt zur Entwicklung. Und das Konzept steht jetzt und das Buch von Folge 1 steht. Und jetzt sind wir noch auf Partnersuche gerade.
Oh, mir fällt gerade ein Stein vom Herzen.
Wenn ihr das jetzt noch nicht ganz abwarten könnt, dieses wunderschöne Spielfilmdebüt von Stefan Lacant euch nochmal anzuschauen. Aktuell könnt ihr es gucken auf Prime Video, auf Apple TV, auf Google Play, auf Rakuten TV für die üblichen 3,99, 4,99.
Es lohnt sich.
Also, falls ihr das gerne nochmal mal nachholen wollt, diesen wunderschönen Film, dann könnt ihr das auch dort tun.
Ja, und wir haben noch 10 Jahre Jubiläum im Sommerkino. Am 19.07. ist es, glaube ich.
Für alle, die in Berlin wohnen.
Genau, für alle, die in Berlin wohnen.
Weißt du aus dem Kopf, wo?
Wo ist denn das Sommerkino? Das
Sommer,
ist
am Potsdamer Platz. Ist das groß
genau,
am Potsdamer Platz?
Genau.
Okay, hinter, also zwischen Potsdamer Platz und Philharmonie ist es,
genau.
Glaube ich. Ne? Ich habe es nämlich auch
dieses schon mal. Dieses Riesending, wo, glaube ich, ja. Fast 2000 Leute.
Und ihr kommt alle?
Hanno kommt und ich komme. Ja.
Na super. Also Möglichkeiten mehrerer Art, euch diesen tollen Film nochmal anzuschauen. Ansonsten empfehlen wir euch, ab Donnerstag definitiv Schlafende Hunde auf Netflix zu schauen. Luise von Fink und Stefan Lacant, herzlichen Dank für den Besuch bei uns in Eine Stunde Film.
Vielen Dank euch.
Schön.
Schön, dass ihr da wart.
Habt ihr also 2 Dinge zur Auswahl, die ihr jetzt euch ab Donnerstag hinter die Binde haut? Kippen könntet, ich kann überhaupt nicht mehr sprechen, gucken könntet.
Hinter die Binde.
Ja, ich wollte so zum Schluss, habe ich gedacht, komm, jetzt nochmal Wortspielniveau ein bisschen nach oben. Hinter die Binde kippen, hinter die Bindehaut kippen, aber
gucken.
Vielleicht lasse ich es auch einfach sein.
Zu.
Ist vielleicht besser. So, wir wollten gerne noch einen Ausblick auf kommende Woche werfen und an dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, liebe Anna.
Du musst es jetzt schreien, weil du hast es in Großbuchstaben
aufgeschrieben. Ich habe es als Stichwort in Großbuchstaben hier hingeschrieben, weil du uns nicht nur letzte Woche nicht Chris Hemsworth mitgebracht hast, sondern auch diese Woche nicht, wie versprochen, Jennifer Lawrence. Was ist denn da los?
Ja, bei Chris Hemsworth war ich ja krank. Ne? Du erinnerst dich, meine vereiterten Mandeln.
Aus.
Bei Jennifer Lawrence macht Sony uns einen Strich durch die Rechnung. Die war nämlich letzte Woche in Berlin für den Film No Hard Feelings. Und ich war auf der Premiere. Und auf der Premiere gab es vor dem Film eine Einblendung des Plakats, also des Posters. Und da stand, Filmkritiken dürfen nicht vor Mittwoch 15 Uhr veröffentlicht werden. Also quasi morgen nach der linearen Ausstrahlung von Eine Stunde Film. Und weil ich mich an Sperrfristen halte, auch wenn ich nichts unterschrieben habe, weil ich als Gast auf der Deutschlandpremiere war und auch Jennifer Lawrence schon getroffen habe, finde ich das Quatsch, irgendwie euch Jennifer Lawrence mitzubringen, wenn wir nichts über den Film sagen können. Deswegen haben wir gesagt, wir haben diese Woche eine rein deutsche Ausgabe von Eine Stunde Film gehabt. Machen wir nächste Woche einfach ein International Show with Jennifer Lawrence and with another.
Und einem alten Mann, einem sehr alten, einem steinalten, einem uralten Mann mit Hut und Peitsche.
Genau. Harrison Ford oder auch bekannt als Indiana Jones. Den treffe ich hoffentlich, voraussichtlich, diesen Donnerstag auch in Berlin.
Wenn er bis dahin noch lebt.
Wenn er bis dahin noch lebt und bringe auch den mit, wenn er mehr sagt als Yes oder No. Und da bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher, weil Harrison Ford ist echt wortkarg.
Grumpy Old Man. Zumindest bei allen Gelegenheiten, bei denen ich ihn bisher getroffen habe. Ich wünsche dir, dass das jetzt kommende Woche vielleicht ein bisschen eine gesprächsfreudigere Aktion wird, das Ganze.
Vielen Dank.
Also nächste Woche dann, wenn wir auch über Jennifer Lawrence's neuen Film reden dürfen, kriegt ihr eben besagte Jennifer Lawrence von uns und ihr kriegt den Indie mit Hut und Peitsche. Für diese Woche habt ihr 2 Dinge zu tun. Dabei viel Spaß, Freude, Vergnügen und Fun. Passt auf euch auf, macht keinen Quatsch und bitte.
Hauptsache, ich bin zu früh. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst.
Und bitte, guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Jetzt aber, Hauptsache es flimmert.
So.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.